Was tun, wenn es brennt? Darüber reden wir heute mit unserem Gast.
Hämmerhärten, das Spezial.
Und damit herzlich willkommen bei Hämmerhärten, dem Podcast der Härtener Allgemeinen. Heute mit einem Gast, Klaas-Tiedo Hoffmann ist da, der Leiter der Berufsfeuerwehr Härten. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Gerne. Mein Kollege Joachim Schmidt ist dabei.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Herr Hoffmann, stellen Sie sich erstmal vor. Alter, Familienstadt, wo kommen Sie her? Geben Sie uns mal einen Überblick.
Ja, mein Name ist Klaas-Tiedo Hoffmann. Ich wohne in Härten schon immer und ich bin verheiratet, zwei Kinder. Ja, und habe meinen Weg erst über das Gesundheitswesen, dann über den Zivildienst der Feuerwehr gefunden. Ja, und bin seit dem 01.01. auch Leiter der Berufsfeuerwehr Härten geworden.
Mhm. Ist das ungewöhnlich, dass man als Rettungsdienstler Leiter einer Feuerwehr wird?
Ja, in der heutigen Zeit schon.
Ja.
Also in der heutigen Zeit ist es schon sehr, sehr ungewöhnlich, dass ein Regelaufsteiger diese Karriereleiter nimmt. Meistens schreiben viele Berufsfeuerwehren Studiengänge aus und einen Masterabschluss und oder einen Doktortitel. Und,
einen Doktortitel für eine Feuerwehr?
Ja, manchmal ist das mit ihm begriffen. Ne? Also die schreiben die nicht aus, aber sich jetzt ein Doktor der Chemie oder sowas ist, darauf bewirbt, sind das natürlich Persönlichkeiten, die dann auch in das, Bewerberportfolio von größeren Berufsfeuerwehren passen.
Mhm.
Ja, bei kleineren Feuerwehren ist es noch so, da kann man als Regelaufsteiger hinkommen, ist aber heutzutage, sagen wir bei unserer Größe, immer noch etwas ungewöhnlich.
Mhm. Das ist ja ein Ding. Ich habe immer gedacht, bei der Feuerwehr kommt es auf Handwerk mehr an als auf, sagen wir mal, Studienabschlüsse.
Ja, das Handwerk brauchen sie im operativen Geschäft. Mhm. Das ist da notwendig. Und früher war es ja so, dass wir ohne handwerkliche Ausbildung eigentlich gar nicht die Eintrittskarte lösen konnten. Weil die Feuerwehr ja immer autark war. Mhm. Also die hatten eigene Werkstätten, eine Schreinerei. Die haben alles selber gemacht. Da waren die Sitze teilweise nur aus Holz gewesen. Und dann konnte man die reparieren. Da braucht man das Auto nicht außer Dienst nehmen und wegschicken. Und heutzutage ist das so, das übernehmen halt ja Fremdfirmen. Mhm. Das kann man heutzutage auch nicht mehr leisten, sich diesen Apparat an Menschen für alle Gewerke vorzuhalten. Mhm. Und es hat sich ja die Feuerwehr auch gewandelt. Ne? Also der Rettungsdienst nimmt halt einen großen Raum ein, gerade in NRW. Da sind natürlich Berufe wie der Notfallsanitäter oder auch Berufe, die vorher im Gesundheitsbereich waren, im Gesundheitssektor, jetzt auch nicht abträglich. Gerade was Pädagogik angeht, Wachunterrichte, wir müssen uns auch immer wieder aufs Neue den Herausforderungen stellen. Das heißt, wir müssen immer in Übung bleiben, wir müssen immer Unterrichte machen und die adäquat vorzubereiten. Da sind so pädagogische Ausbildungen auch nicht abträglich. Hm, und das kann man halt weitermachen. Da hat sich die Feuerwehr auch geöffnet, ja, im Gegensatz zu früher.
Und das ist wahrscheinlich im Einsatz auch nicht verkehrt, ne? Wenn man weiß, wie man mit Menschen umgeht. Als Pädagoge hat man da ja nochmal ein paar andere Handgriffe dann, die man ansetzen kann. Ich glaube, das hilft auch, oder?
Ja, im Einsatzgeschehen, natürlich kann das helfen. In erster Linie kommt es immer darauf an, wo man eingesetzt wird. Ne?
Also wenn klar, ja. Bei einem Autobrand hilft es jetzt wenig.
Ja.
Aber manchmal haben sie ja mit, ich sag mal, schwierigen Patienten zu tun. Gerade wenn die in einer Notsituation sind, dann reagieren die halt auch nicht immer rational. Und ich glaube, da kann dann sowas auch helfen. Ne? Also, dass man das gelernt hat, mit Menschen nochmal anders umzugehen.
Ja, jeder hat ja sein Steckenpferd und seine Stärken und das ist sicherlich eine Stärke dann. Und wenn man die dann nutzt, um diese Synergieeffekte zu erzeugen, ist das natürlich von Vorteil für den Einsatz, für die Einsatzkräfte, aber auch für den Hilfeersuchenden.
Aber dass man jetzt ein Handwerk wirklich haben muss für den Einstieg, ist nicht mehr der Fall, ne? Das war ja früher so, ne?
Das war früher so. Also ist nicht zwingend notwendig.
Okay, weil da war es ja immer so, erst handwerkliche Ausbildung, dann kann man zur Feuerwehr und jetzt sind sie offen quasi für alle erstmal oder was gibt es da für Grundvoraussetzungen?
Nein, erstmal gilt ja eine abgeschlossene Berufsausbildung, die 3 Jahre gedauert hat.
Also die muss auf jeden Fall vorher da sein?
Die muss vorher da sein, ansonsten wird die Eintrittskarte halt nicht gelöst.
Mhm.
So, und dann muss man schauen, was hat der Bewerbende denn für Fähigkeiten oder was für eine Ausbildung und dann kommt das Auswahlverfahren.
Aber es schadet nichts, wenn man handwerklich was drauf hat, ne? Weil wenn irgendwo mal, sagen wir mal, es ist ja praktisch handwerklich viel zu tun vor Ort, ne? Mir fällt gerade der blöde defekte Hydrant ein, der geöffnet werden muss. Dann nützt ja nichts, wenn ich studiert habe. Also ich könnte den wahrscheinlich nicht gut aufkriegen.
Ja, das hat aber auch was mit Technik und Lebenserfahrung zu tun. Ich möchte jetzt nicht, dass alle Leute mit dem Studium gebasht werden oder so.
Nee, klar.
Nein.
Also technikaffin ist vielleicht
technikaffin. Wichtig, ne? Natürlich machen wir ja noch in der Ausbildung auch Ausbildung mit der Motorkettensäge, dass wir bei Sturmeinsätzen vernünftig und auch sicher agieren können.
Dann sollte ich vielleicht doch zu einer, das wollte ich schon immer mal.
Und das sind ja alles Punkte, die lernen. Notfallsanitäter lernt jetzt ja auch keine Technik im Einsatz und trotzdem sind die Leute herzlich willkommen. Ne? Jeder mit einer dreijährigen Ausbildung ist herzlich willkommen, sich dem Bewerbungsverfahren zu stellen, ne? Und alles andere, das wird im Rahmen der Ausbildung dann vermittelt, dass man vielleicht nicht so sicher im Umgang ist am Anfang wie Leute, die aus dem Handwerk kommen. Ja, das mag sein, aber
das kann man üben.
Das kann man verfestigen. Wir haben auch die Übungsmaterialien bei uns zum Beispiel da und in dem Reform der Wachunterricht, die ich ja eben schon angesprochen habe, wird das ja dann auch jede Schicht durchexerziert. Dann nimmt man sich immer so ein Projekt, wir machen jetzt eine Türöffnung, wie kriege ich das Schloss aus der Tür, wie kann ich die Tür aufmachen, wie komme ich durch das Kippfenster rein.
Ich habe mal gehört, wenn die Feuerwehr die Tür aufmacht, braucht man eine neue.
Nein. Wir treten auch keine Türen auf, ne? Das ist auch ein Mythos.
Das passiert, glaube ich, wirklich nur, wenn Gefahr so im Verzug ist, dass nichts anderes mehr übrig bleibt, oder?
Also ich habe es jetzt in meiner 25-jährigen Dienstzeit, habe ich es vielleicht mal zweimal erlebt, dass eine Tür aufgetreten worden ist.
Okay.
Und das war ungefähr vor 20 Jahren. Also das ist heute auch nicht mehr vermittelbar.
Okay. Ja, heute haben wir sehr Spezialwerkzeug dabei. Ne?
Genau. Heute haben wir eine Fräse dabei, wir haben heute verschiedene Schlüsselsätze dabei und Dinge zum Auslesen der Tür, wo wir dann schauen können, wie kriegen wir die gewaltfrei auf. Ja? Und da ist natürlich auch immer die Polizei zugegen.
Ja klar.
Da sind wir nicht allein.
Die muss ja, glaube ich, die Zustimmung auch erteilen, ne?
Ja, genau. Die Polizei ist dann immer vor Ort, wenn wir eine Tür aufmachen, wenn wir da in die Wohnung reingehen. Die werden dann automatisch mit alarmiert.
Kommen wir nochmal zurück zum Thema, wie wird man überhaupt Feuerwehrmann? Was gibt es sonst noch für Voraussetzungen? Was sollte man mitbringen, vielleicht körperlich, mental, was auch immer?
Feuerwehrmann oder Frau, muss man inzwischen sagen.
Genau, das war jetzt pauschal gesagt, genau.
Also der Gesetzgeber hat da so ein Alter festgelegt, man wird da verbeamtet. Man übernimmt da hoheitliche Tätigkeiten und da ist die Altersgrenze, also man sagt immer so bei 40 Jahren, ne, die ist ein bisschen höher vom Gesetzgeber her, aber man sagt ungefähr so 40 Jahre, dann sollte man eine körperliche Physis gut mitbringen, also man sollte sportlich sein, durchtrainiert. Ne? Vor 25 Jahren war ich das auch noch. Heute arbeite ich dran. Ja, man sollte auf jeden Fall dann auch ein gutes Allgemeinwissen mitbringen, weil die Ausbildung, die ist schon fordernd, die ist einmal körperlich fordernd, aber auch geistig fordernd. Ja, deswegen machen wir auch diese Einstellungstests, um zu gucken, sind die Leute in der Lage, zumindest perspektivisch diese Ausbildung zu einem guten Ende zu bringen.
Ich habe mal gesehen, als ich auf der Halde Hohewart oben war, da lief ein Feuerwehrmann mit schwerem Gerät hinten auf dem Rücken rauf und runter die Treppen. Ich weiß nicht, 3 oder 4 Mal. Ja. Der hatte geübt.
Ja, der hatte geübt. Jetzt weiß ich nur nicht, ob der geübt hat für sein Berufsbild oder für den Skyrun. Ne? Das ist so eine Feuerwehr.
Für einen Beruf.
Ja.
Ich habe ihn gefragt. Okay. Der kam nicht aus Herten, der war aus Bochum, aber der hat eben die Halde genutzt, weil er sagte, sie hätten in Bochum Hochhäuser und demnächst würde da auch eine Übung anstehen und der wollte fit sein.
Ja, genau. Es gibt auch den sogenannten Skyrun, das ist auch ein Hochhaus, wo die Feuerwehrleute dann auf Zeit mit Gepäck, mit Ausrüstung nach oben laufen und dann wird halt die Zeit genommen, wer das dann am schnellsten und effektivsten schafft. Oh, guck.
Ist es nicht aus dem 11. September entstanden?
Nein, das weiß ich nicht. Also bin ich wirklich überfragt.
Ich hörte das mal zumindest in ich glaube, Rotterdam oder so, da wird es auch einmal im Jahr gemacht. Ich meine, das habe ich mal so gehört, dass die das in Gedenken an die Feuerwehrleute machen, die damals halt auch diese ellenlangen Stufen im World Trade Center hoch mussten. Dass das so eine In-Memoriam-Veranstaltung auch ist.
Das mag sein, aber das wüsste ich jetzt nicht belastbar.
Okay. Alles klar. Wenn man jetzt vielleicht sich noch nicht ganz sicher ist, wenn man zur Feuerwehr will, weil die Freiwillige Feuerwehr bietet sich doch wahrscheinlich da an, da mal reinzuschnuppern, oder? Weil, wie sind da so die Voraussetzungen?
Also die Freiwillige Feuerwehr hat ja in dem Sinne keine Voraussetzung. Also man gibt so von der deutschen, jetzt muss ich einmal nachgucken, von der deutschen
Gesellschaft für
Deutsche gesetzliche Unfallversicherung, ach, das war's. Die haben mal so einen Selbsteinschätzungstest, den man machen kann. Und da kann man gucken, ob man da in der Lage ist, den dann auch zu bestehen. Aber grundsätzlich gibt es da jetzt kein Anforderungsprofil. Ja, also wer da Lust und Laune hat, der kann sich vorstellen, bei der Feuerwehr, jeder und jede sind herzlich willkommen. Ne? Wir suchen immer Menschen, die sich für das Gemeinwohl engagieren. Und dann läuft man einige Dienstabende mit, guckt sich das an, ne, ob das was für einen ist. Hinterher, wenn man sich dann dafür entscheidet, dann gibt es ein Gespräch mit der Löschzuführung. Da geht man nochmal alles detailliert durch. Ja, und dann soll der Aufnahme auch nichts weiter im Weg stehen.
Und dass man da eingesetzt wird, ist dann nicht unwahrscheinlich, ne? Weil die kommen ja oft mit dazu, ne?
Ja, genau. Also die Freiwillige Feuerwehr ist ja unser Backup. Mhm. Also das ist ein unverzichtbarer Teil heute der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr. Ohne die Kollegen und Kolleginnen des Ehrenamtes geht es einfach nicht. Ne? Weil die, wir sind ja dafür ausgestattet, die Erstmaßnahmen durchzuführen. Das heißt, wir führen eine Menschenrettung durch, mit unseren Kräften, mit unseren Funktionen, die wir vor Ort haben. Und danach brauchen wir ja noch Personal, Material, um den Einsatz weiter abzuarbeiten oder um andere Gefahrenherde, die wir noch haben, zu bekämpfen. Ja, und das kann man gar nicht leisten.
Dafür hätten Sie gar nicht genug Leute, ne?
Genau, dafür hätten wir gar nicht genug Leute. Und wenn wir diese Leute einstellen würden,
dann wären die unbezahlbar.
Das würde tatsächlich den Rahmen sprengen. Und deswegen sind wir froh und dankbar, dass es so ein starkes Ehrenamt gibt, was uns dann auch supportet, ne, was auch Paralleleinsätze abdeckt. Das heißt, wenn wir einen Einsatz haben und sind gebunden an der Einsatzstelle und kommt ein zweiter Einsatz, dann tritt die Freiwillige Feuerwehr auf den Plan. Und wenn mehrere Löschzüge im Einsatz sind, dann haben wir meistens immer einen Löschzug in Bereitstellung. Das heißt, da sind schon alle am Gerät daraus, dass die Eingriffszeit bei dem nächsten Einsatz auch möglichst gering ist.
Und ich muss auch keine Angst haben, dass wenn bei mir nur die Freiwilligen kommen, dass ich irgendwie, dass bei mir schlechter gelöscht wird.
Ne? Nein, also die haben ja jetzt nicht eine identische Ausbildung, sag ich mal, aber die haben eine sehr hochwertige Ausbildung und
Erfahrung.
Und dementsprechend muss man sich da gar keine Gedanken machen. Mhm. Also sie sind genauso mit Herzblut bei der Sache und mit ihrem technischen Know-how und mit ihrer hohen intrinsischen Motivation wie die beruflichen Kräfte. Ja. Wir sind ja eine Feuerwehr. Also es gibt nicht die Freiwilligen und die Beruflichen, sondern wir sind die Feuerwehr der Gemeinde Herten. Und da gibt es halt einige, die hauptamtlich arbeiten und einige, die ehrenamtlich arbeiten.
Ja. Also das ist tatsächlich dann auch so der Unterschied. Ich meine, auf dem Papier ist es, glaube ich, verwaltungstechnisch irgendwie noch ein Unterschied. Berufsfeuerwehr und Freiwillige dann natürlich. Aber von den Leuten her, das ist eine große Familie.
Wir sind eine Feuerwehr, genau.
Okay. Kommen wir mal zu den Einsätzen so aus den letzten Jahren, was man da so erlebt in seinem Beruf. Da gibt es ja so einiges. In Herten hatten wir ja in den letzten Jahren vor allem zwei Großbrände, ne? Also einmal das große Lager vom, ich glaube, Hagebau war es, ne?
Ja.
Genau. Und dann die Autowerkstatt vor, ich glaube, 3 Jahren oder 4 Jahren war es. Das war ja auch nochmal eine große Nummer. Was ist so aus Ihrer Karriere so, sind das so Einsätze, die Sie mitnehmen auch noch, wo Sie sagen, die bleiben mir im Gedächtnis oder gibt es andere noch?
Also bei der Autowerkstatt war ich nicht zugegen, da war ich gerade im Aufstieg, konnte ich aus der Ferne, habe ich das halt wahrgenommen. Hagebau war ich vor Ort, das war einer der größten Einsätze, die Stadt Herten je gesehen hat.
Mhm. Und weit über 100 Leute im Einsatz, ne?
Ja, der ganze Kreis fast mit Löschzügen bei uns, angrenzende Städte, haben uns mit Drohnen unterstützt, ein Tankwagen, der die Fahrzeuge aufgetankt hat an der Einsatzstelle, das technische Hilfswerk, was Licht gemacht hat, das Deutsche Rote Kreuz, was die Komplettversorgung sichergestellt hat, Rettungsdienst, also das war schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und auch da muss man wieder sagen, zum Glück sind keine Menschen geschädigt worden. Es war natürlich ein hoher Materialschaden, aber die Einsatzstelle zog sich wirklich über 3 Tage und das ist auch, da ist auch jeder nicht nur an die Grenze, sondern über die Grenze hinausgegangen. Weil das zehrt natürlich auch unglaublich. Ne?
Inwiefern? Nehmen Sie uns mal mit, was zählt da?
Sie haben ja die Tätigkeit, Sie haben ja Ihren Abschnitt, sage ich mal, die Kräfte löschen, die Kräfte sind unter Atemschutz, dann werden die ausgelöst, ne, dann gehen die vielleicht nach Hause, dann ruhen die sich aus, irgendwann, wenn zu wenig Leute wieder da sind, dann gehen die wieder unter Atemschutz rein.
Was schlaucht einen da? Ist es alleine der Atemschutz oder die Hitze vielleicht? Oder?
Nein, das ist die Belastung generell. Ne? Mhm. Das ist, wenn Sie mit dem Strahlrohr vorgehen, das sind die Witterungsverhältnisse, das sind die Stunden um Stunden, die Sie dann an der Einsatzstelle stehen, bis Sie abgelöst werden. Dann wissen Sie auch, was Sie getan haben und sind dann mal froh, wenn Sie ins Warme gehen, ne? Dann mal was essen können und dann auch mal ausgelöst werden. Mhm. Also das ist ein ganzer Cocktail an Dingen, die dann da zusammenkommen. Ne? Und das einmal, weil der Einsatz halt so groß war und zum anderen, weil der auch über 3 Tage gedauert hat, da liefen ja auch noch Messzüge, waren noch unterwegs und was im Hintergrund alles lief, die Leitstelle war mit dem Einsatzleitwagen vor Ort, hat von da aus koordiniert, ne? Dann halt Presse, Medienarbeit. Die
Kollegen waren natürlich
Kollegen
auch da.
Das muss ja auch gut vorbereitet sein, dass wir gesagt haben, okay, jetzt wir gucken mal, wir sammeln mal und in so einem Algorithmus, dann geben wir immer wieder die Informationen raus. Ne?
Ich habe mal einmal bei einem Brand in Recklinghausen war das gesehen, da waren Feuerwehrleute in einer Tiefgarage, wo ein Akku brannte. Ja. Und die kamen auch mit schwerem Atemschutz wieder raus und die haben sich die Sachen vom Leib gerissen, als sie draußen waren und waren am Schwitzen wie Hektor und haben getrunken. Ja. Sowas ist dann auch richtig belastend, wenn man in der Hitze und im Rauch steht. Ne?
Ja, vor allem auch im Sommer.
Ja.
Wenn man die Einsatzkleidung anhat, dann hat man ja einmal seinen Körper, der schon Wärme abgibt. Und dann geht man in eine Atmosphäre, die toxisch ist und die auch aufgeheizt ist mit mehreren hundert Grad.
Ja, und, das ist nicht schön.
Das ist wie mit dem Skianzug im Backofen, habe ich mal gehört, so eng etwa.
Ja, genau. Ne? Und das ist halt dann wirklich schon, da gehen die Leute halt an ihre Grenze. Ne? Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir bei der Einstellung auch diese Grenzen einmal in so einem Sporttest ausloten.
Also schwaches Herz oder Kreislauf wäre nicht so gut, ne?
Ja, das kann auch immer mal, also schwaches Herz, gut, das wird die Arbeitsmedizin feststellen, aber Kreislauf, das kann jeder kriegen. Also das ist jetzt auch nichts Schlimmes oder nichts. Ne? Also wäre jetzt nicht das erste Mal, dass eine Einsatzkraft an der Einsatzstelle, sagt, ich muss mich hinsetzen, ich kann gerade nicht. Und dass wir dann supporten, aber das ist aber was völlig Normales, gerade auch bei bestimmten Witterungsverhältnissen.
Mhm. Und dass Sie so viele Leute vor Ort haben, ist genau deswegen ja auch, ne? Also, oder unter anderem, sagen wir mal, weil das habe ich jetzt bei mehreren Einsätzen schon gehört von Leuten, die drumherum stehen. Warum stehen die da nur rum? Da sind so viele da und keiner macht was. Aber das ist ja genau dieses, ne? Man muss Leute ablösen. Es gibt immer wieder spontan auch Aufgaben, die erledigt werden müssen. Erzählen Sie vielleicht deshalb nochmal, wofür diese ja große Personalstärke da ist bei so Einsätzen.
Also wir haben ja bestimmte Meldebilder in unserer Alarm- und Ausrückordnung, die hat jede eigene Stadt, hat ihre eigene Alarm- und Ausrückordnung und da sind Fahrzeuge und Personal hinterlegt. Und da macht sich jede Stadt halt Gedanken, für was für ein Meldebild, was weiß ich, hilflose Person, was schicke ich da jetzt hin? Ne? Also schicke ich da jetzt nur unser Löschfahrzeug hin, wo der technische Gerät drauf ist, oder schicke ich eine Drehleiter mit, falls das im dritten Obergeschoss ist und man kann ein Fenster aufmachen, dann kann man bei der Drehleiter vielleicht das Fenster aufmachen und reingehen. Und das sind so die Denkweisen. Und deswegen fahren wir mit einem gewissen Fahrzeugpark gewisse Meldebilder auch an. Ne? Und dann kann das natürlich sein, dass wir an der Einsatzstelle merken, oh, wir brauchen die Leiter gar nicht, die steht dann da. Tür ging ganz einfach auf, indem wir halt, was weiß ich, so eine Scheckkarte da durchgezogen haben und konnten den Schnapper zurücksetzen. Das ist nur so ein kleines Beispiel. Ne? So.
Und deswegen, Sie gehen im Grunde nach Schema F vor, auch weil es wahrscheinlich die sinnvollste Art ist, damit man nicht immer neu überlegen muss. Ne?
Ja, also wir wollen es ja strukturiert haben. Ja. Wir können jetzt nicht bei dem gleichen Meldebild, nur weil es jetzt in einem anderen Gebäude ist, jetzt sagen, ach, jetzt bei dem Meldebild da, weil es in der und der Straße ist, da kommen wir jetzt nochmal mit anderen Fahrzeugen. Auch die Kollegen brauchen ja, die sind ja von den Fahrzeugen eingesetzt, die müssen ja auch irgendwo eine Orientierung haben.
Ja.
Und dann geht es halt nur über diese Meldebilder, die dann auch fest definiert mit den Fahrzeugen verknüpft sind.
Das hatten wir ja vor ein paar Wochen erst an der Gartenstraße. Da gab es angebranntes Essen auf dem Herd, wirklich so ein kleiner Topf nur.
Ja.
Aber direkt auch mit Hauptwache und noch ein Löschzug dabei und Großalarm, weil die Meldung halt war Wohnungsbrand.
Ne? Genau. Beim Wohnungsbrand kann man halt nichts ausschließen. Man weiß nicht, sind da noch Leute drin, sind da keine Leute drin. Und ist natürlich Glück, wenn dann halt nur Essen auf dem Herd ist, aber wir denken ja immer im Worst-Case-Szenario.
Mhm.
Und wenn denn es tatsächlich jetzt ein Wohnungsbrand gewesen wäre und eine Person wäre vermisst, und dann kommen wir wieder, wir leiten die Erstmaßnahmen ein, aber die weiteren Gefahren, da haben wir dann die Freiwillige Feuerwehr.
Mhm.
Und wenn die dann kommen, dann können wir natürlich, sag ich mal, Abschnitte bilden, dann können wir sagen, wir machen die Menschenrettung, ihr macht jetzt da die Brandbekämpfung, können den Einsatz anders strukturieren. Und deswegen brauchen wir ja, wie gesagt, bei gewissen Szenarien dann auch die bei gewissen Szenarien die
Schemen, die man abarbeiten
kann. Genau, diese Schemen, ja, die man abarbeiten kann.
Ja. Genau. Gut. Kommen wir vielleicht nochmal zu den Einsätzen so aus Ihrer Karriere zurück. Gab es da so welche, wo Sie sagen, das hat mich geprägt? Also das hat vielleicht Ihnen auch gezeigt, dass wofür Sie diesen Beruf gewählt haben?
Ja, das ist natürlich jetzt erstmal mehr auf den Rettungsdienst belastet, aber wenn Sie dann eine erfolgreiche Reanimation haben oder ja, wenn Sie und die Angehörigen bedanken sich und dann kommt die Person, die reanimiert worden ist und bedankt sich dann auch nochmal, das ist schon ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Also da
ja, toll. Können Sie sagen, wie vielen Menschen Sie so das Leben gerettet haben?
Das kann ich nicht, ja, weiß ich nicht.
Keine Strichliste.
Mehr als 203, nehme ich an.
Nein, ich weiß es tatsächlich nicht. Ne? Also es ist halt, sag ich mal, schon selten, dass wir eine erfolgreiche Reanimation haben, dass die Leute dann noch ohne Schädigung aufstehen. Und deswegen bei dem ganzen Frustranen im Rettungsdienst, wo natürlich das Meldebild eigentlich gar nicht mit der Realität übereinstimmt, sind das solche Highlights, sag ich mal, die einen immer wieder sagen, gut, dass ich diesen Job mache.
Dafür mache ich das. Ne?
Dafür mache ich das. Ne? Also das ist dann, das sind schon die schönen Momente. Ne?
Da kommen wir vielleicht einmal zu dem Thema mentaler Stärke, die man mitbringen muss. Das ist ja auch nicht für jeden, ne? Also so ein Job. Also gerade Rettungsdienst stelle ich mir vor, aber auch bei der Feuerwehr. Ich meine, die sehen ja auch genug Dinge, die andere Menschen eigentlich nicht sehen wollen und sollten vielleicht. Wie wichtig ist das und wie handhaben Sie solche Situationen?
Also wir brauchen schon eine gesunde Resilienz und natürlich sehen wir mehr als der Otto-Normalverbraucher. Wir sehen, ja, sag ich mal, Lebenstragödien. Wir sehen Menschen, die keinen Safe Space mehr haben, sag ich mal, schutzlos irgendwo.
Und auch Schwerverletzte, was manchmal auch schwer erträglich ist, nehme ich an.
Schwerverletzte, das sind Bilder von Kindern bis alten Menschen. Und dafür hatte man früher kein Rezept. Also früher, wo ich angefangen habe, hieß es, so nach dem Motto, Indianer kennt keinen Schmerz, komm, ist ein Einsatz, mach weiter.
Musst du mit klarkommen.
Musst du mit klarkommen, ne? Bist ja bei der Feuerwehr.
Ja, aber es sind ja auch nur Menschen.
Ne? Und dann hat sich ja irgendwann was geändert. Da war der schwere ICE-Unfall in Eschede. Und dann gab es einen großen Bericht, wenn Helfer Hilfe brauchen. Und dann ist diese psychosoziale Unterstützung geboren. Und das ist etwas, was heute sich fest in der Feuerwehr etabliert hat, was ein ganz, ganz wichtiger Teil auch für die eingesetzten Kräfte ist. Denn, sag ich mal, eine Wunde, die man sieht, ja, die kann man sich im Einsatz zuführen, aber es gibt auch seelische Wunden, die sieht man nicht.
Mhm.
Und diese psychosoziale Unterstützung, die begleitet einen bis zum gewissen Maße, also sind keine therapeutischen Ansätze, aber die begleitet einen und es tut den Leuten einfach gut, über das Erlebte zu sprechen. Das auch von erfahrenen Leuten auch einordnen zu lassen. Ja, und dass man nicht alleine ist. Und bei Einsätzen, die jetzt noch nicht alltäglich sind, jetzt keine Großbrände, aber zum Beispiel, wir hatten ja auch letztes Jahr ein Zugunglück, wo eine Person ums Leben gekommen ist. Und auch da werden die Kräfte dann alarmiert, dass die den eigenen Einsatzkräften dann auch zur Seite stehen, wenn jemand sagt, meine Resilienz ist jetzt im Moment erschöpft. Das kommt ja auch immer auf die Tagesform an.
Ja, natürlich.
Also es gibt ja Tage, da erschüttert einen sowas nicht, aber dann gibt es auch Tage, wo man sehr, sehr anfällig für sowas ist, weil man sowieso eine schlechte Tagesform hat oder weil die Wechselwirkungen des Lebens einen getroffen haben. Und deswegen ist das schon ein sehr, 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 sehr gutes System.
Mhm. Was ich von vielen schon gehört habe, ein Kuchenbacken ist auch ein Mittel dafür. Erzählen Sie das vielleicht mal.
Ja, das ist so die Währung der Feuerwehr, also zumindest bei uns in Herten. Also neue Kollegen, die Dinge zum ersten Mal machen, die honorieren das quasi der Wachabteilung mit dem Kuchen. Erste Mal auf der Drehleiter einen Kuchen, erste Mal auf dem Hilfeleiter und Löschfahrzeug einen Kuchen. Das hat sich so etabliert.
Aber es hat dann ja auch einen Grund, ne? Also der Kuchen, der wird ja nicht im Vorbeigehen gegessen, man setzt sich dann zusammen, ne?
Genau, man setzt sich oben zusammen und unterhält sich dann auch darüber. Der Kollege, die Kollegin ist dann im Mittelpunkt.
Ne? Ja, cool.
Und das ist so eine kleine Tradition.
Das fand ich nämlich so irritierend. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren eine Reportage gemacht, bin ich auf einen Rettungswagen mitgefahren und die beiden Rettungsassistenten sagten mir dann, ja, übrigens, wenn wir fahren jetzt da zur Türöffnung, wenn da eine Leiche ist, dann muss er einen Kuchen mitbringen morgen. Und ich war sehr irritiert und dachte mir, was soll das? Und dann erklärten die halt, ja, man redet dann halt über diesen Einsatz auch, ne? Und das ist halt eine Form von Geselligkeit, die dann auch im Beruf hilft letzten Endes.
Ja, das ist halt so ein Angebot.
Mhm. Und deine erste Leiche wäre ein Kuchen dann eben wert gewesen?
Ja.
Also ein
Gespräch. Weil die haben halt gesagt,
Gespräch.
Genau, die haben halt gesagt, du bist jetzt 24 Stunden hier bei uns und dann musst du auch alles mitmachen quasi.
Junge.
Zum Glück kam es nicht so weit. Ja. Also, das möchte, glaube ich, keiner so ohne weiteres dann. Aber es gibt... Bin ich auch immer wieder verwundert, wenn ich mich mal so gerade mit Rettungsdienstlern unterhalte, aber auch mit Feuerwehrleuten, da ist ja auch jeder komplett anders. Manche, die haben da so eine medizinische Faszination beinahe schon für und sehen das, können das sehr gut trennen, dieses menschliche Leid vom dem, was sie handwerklich da machen müssen. Andere nimmt das dann doch ein bisschen mehr mit. Aber das funktioniert das denn gut, wenn Sie sagen, da sind dann Fachkräfte, die mit Ihnen sprechen, die...
Ja, also ich hatte damals gab es sowas nicht. Ich hatte einen Einsatz, der wirklich, der mich auch lange begleitet hatte damals. Mhm. Da war ein Verkehrsunfall in Herten und das war in der Nähe davon der Fritz-Erler-Straße in Bankmöchel. Und da weiß ich noch, als ganz, ganz junger Kollege, die erste Brandschutzschicht quasi, schwerer Verkehrsunfall, sind zwei Jugendliche ums Leben gekommen. Eine Schwerverletzte war dabei und das hat mich tatsächlich lange begleitet. Dass ich dann auch gesagt habe, also dann so ein Einsatz baut sich ja dann auf, ne? Da kommen Freunde zurück, weil die Vermissten, die Familie kommt und
es gibt Tränen und Geschrei.
Und sowas kannte man halt nur aus dem Fernsehen. Auf einmal war das in echt da, man hat echtes menschliches Leid gesehen, so nah, man hat alles versucht und konnte tatsächlich aufgrund des Verletzungsmusters gar nichts mehr machen. Ne? Und das, und da hat man sich das damals mal gewünscht. Und das sind so Einsätze, die halt einen dann auch, ja, die, ich sag mal so, die haben sich auf der Festplatte eingebrannt.
Na klar. Mhm. Ja?
Und deswegen nochmal ist es sehr, sehr gut, dass man heute diese Anlaufstellen hat. Da wird keiner dazu gezwungen. Also man kann sagen, pass mal auf, wir haben das Angebot, das haben wir da. Ne? Das ist wie im Discounter, man muss das Angebot nicht annehmen, man muss nicht jedes Angebot kaufen. Ne? Aber wenn du möchtest, dann ist das gar kein Problem, ne? Dann machen wir das.
Gilt auch nicht so als Zeichen von Schwäche oder so, sondern ist bei den Kollegen akzeptiert.
Nein, überhaupt nicht.
Ja.
Also wir wollen ja jeder
manchmal ist das so, dass Psyche so ein bisschen dieses komische Attribut noch hat, so der braucht Hilfe, sowas. Ne?
Also wir wollen ja, also wir zwingen das keinem auf. Ja? Und wir möchten ja auch im Rahmen der Gesundheitsvorsorge die Leute auch mental gesund halten. Deswegen können wir nur dafür werben. Ja. Und das nimmt heute keiner als Schwäche wahr.
Und Sie können das mit Ihrer persönlichen Erfahrung ja auch untermauern, wie Sie gerade erzählt haben. Ja. Ne? Sie hätten damals gerne eine Begleitung gehabt, nehme ich an. Ne?
Also wir haben damals im Kollegenkreis gesprochen, aber das hatte halt eine andere Qualität. Also es war in Ordnung, aber es hat eine andere Qualität gehabt wie heute. Ne? Als wenn man sich dann halt nach dem Einsatz mal ins Zimmer setzt und sagt, pass mal auf, komm, jetzt erzähl uns mal, jetzt sag mal, was hast du auf dem Herzen, ne? Das ist heute schon viel, viel professioneller.
Ich habe mal eine Frage fast schon privater Art. Ich habe so eine weil es ein paar Mal Akkubrände gab in letzter Zeit. Ich habe auch ein paar Mal drüber geschrieben und habe dann auch erfahren, die sind nicht so einfach zu löschen, die Akkus. Und ich habe fast schon eine Phobie und gucke mir immer genau an, wann ich was lade und gehe auch nicht gerne aus dem Haus, wenn sogar mein Rasierer da nur irgendwo in der Wand steckt. Wie vorsichtig muss man aus Ihrer Sicht sein mit Akkus? Und was mache ich, wenn zum Beispiel mein Handy beim Laden plötzlich anfängt heiß zu werden oder mein Elektrorasierer oder so?
Zieh den Stecker raus.
Ich habe mal gehört, man sollte die Dinger in, wenn sie anfangen zu kokeln, in Wassereimer schmeißen, statt irgendwie zu versuchen, die, also im Grunde funktioniert nur kühlen.
Also ich sag mal so, die ist ein Handy-Akku oder ein Rasierer, das habe ich jetzt noch nicht gehört, dass die dann halt so groß werden und dann explodieren. Fahrradakkus, das ist halt das Problem, was wir heutzutage haben.
Die sind schon gefährlicher, ne?
Die sind schon, ja, die haben auch schon, das ist ja auch die Verrauchung, die dann dadurch entsteht.
Das gab es auch vor 2 Jahren, weiß ich noch, ein Akkubrand in der, wie hieß die, Nimrodstraße, im Fahrradkeller. Der hat da tagelang alles unter Rauch gesetzt.
Und das sind halt, die Leute nehmen ja ihre Elektrofahrräder dann auch mit nach Hause, die wollen auch nicht, dass die geklaut werden.
Ja.
Und dann packe ich sie im Keller. Ne? Früher hat man einen Fahrradkeller gehabt, heute ist da der Akku. Dann, ja, und dann kann es natürlich sein, dass so ein Akku auch mal, sag ich mal, dicke Backen macht. Und dann hat man den Salat. Ne? Also es wäre natürlich immer sinnvoll, die Sachen draußen stehen zu lassen. Ne? Ich habe eine Gartenhütte, ich habe selber so einen Unterstand, da stelle ich halt das Fahrrad rein. Hat jetzt auch nicht jeder.
Es geht natürlich auch um den Wert. Ne?
Genau.
E-Bike kostet ein paar Tausend, ne? Stellt man das draußen hin?
Wenn man keinen abgeschotteten Bereich hat. Aber ich glaube, da ist jeder eigenverantwortlich. Ne? Also die Möglichkeit besteht immer. Ne? Die Eintrittswahrscheinlichkeit
ist nicht sehr hoch. Ne?
Das muss jeder mit sich selber dann ausmachen.
Ja. Ne? Aber Sie meinen, ich muss mit meinem Rasierer und meinem Handy nicht so viel Sorgen haben.
Also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, ich glaube nicht.
Ja, super. Dann haben Sie mir eine Phobie genommen, dann hat sich dieser Termin hier schon gelohnt.
Das ist so schön. Aber du hast eine schöne Überleitung gemacht. Vielleicht lassen wir uns doch mal so ein bisschen darüber sprechen, wie man überhaupt Brände vermeiden kann. Weil das ist ja auch, Brandschutz ist ja eines der wichtigsten Mittel überhaupt. Was kann ich so als normaler Bürger tun, so im Alltag, worauf sollte ich auf jeden Fall achten? Jetzt abgesehen davon, dass ich den Adventskranz nicht brennen lasse oder so.
Ja, ich gehe abends mit einer Zigarette ins Bett und guck schon mal beim Müdewerden, ob der Aschenbecher,
war ein Witz. Ja, also natürlich nicht mit Zigaretten einschlafen oder Kerzen anlassen und dann irgendwie rausgehen.
Oh ja.
Gerade zu Weihnachten gibt es ja immer noch heutzutage Menschen, die echt Kerzen anzünden. Da hat man ja früher gesagt, einmal Wasser daneben stellen, falls was ist. Ich meine, wenn der Baum jetzt tatsächlich schon mal 10 Tage in der Wohnung steht, dann geht er ziemlich schnell.
Dann brennt das wie Zunder im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich weiß nicht, ob da einmal Wasser ausreicht. Ja, viele Leute holen sich einen Feuerlöscher nach Hause. Das ist ja so eine subjektive Sicherheit. Und dann finden sie auf einmal raus, für was ist der eigentlich? Ne? Für was
oder schon 3 Jahre abgelaufen.
3 Jahre abgelaufen.
Angeguckt und so. Ne?
Genau, und dann kommt es drauf an, dann hat man vielleicht so einen Entstehungsbrand und dann sagt man, ich hole mal den großen Feuerlöscher und dann hat man den Ding aber noch nie gehandelt.
Mhm.
Also wie geht das jetzt noch?
Ja.
Ne? Das ist
ja
Learning by Doing. Ne? Oder die Heimrauchmelder. Ja, dann hat man Heimrauchmelder, dann nimmt man den ins Bad und in die Küche. Ne? Und die gehen ja meistens so auf Lichtschrankenniveau. Und wenn dann der Rauch reinkommt, dann lösen die aus und das ist natürlich im Bad, gerade wenn man sich heiß duscht oder in der Küche, wenn man Essen brät, ist das natürlich dann halt schade.
Ne? Mhm. Das geht immer schnell, also gerade was die Küche angeht. Einmal scharf anbraten und dann...
Ja, das sind halt so Punkte, ne? Genauso wie gesagt, mit den Akkus, ne? Gucken, dass man halt nicht zu viel Akkulast zu Hause hat, dass man nicht seine 4 E-Bikes in der Wohnung dann hinstellt, ne? Und dass man Brandlasten aus den Treppenräumen wegpackt, ne? Gerade bei Mehrfamilienhäusern.
Mhm. Brandlasten heißt?
Ja, brennbares Material.
Okay.
Ne? Dann hat man da Schuhschränke, einen Teppich liegen, dann
welche Kartons oder so.
Und das Treppenhaus ist ja so die heilige Kuh. Ne, weil das ist der erste Flucht- und Rettungsweg und das ist der Weg, wo der auf keinen Fall mit Rauch beaufschlagt werden darf, damit alle aus den Einheiten ins schadensfrei ins Freie kommen.
Boah, da kenne ich aber viele Häuser, wo es ganz anders aussieht als, ja, als geringe Brandlast.
Ja, leider. Das findet man ganz quasi in jedem zweiten.
Ja, so kleine Schuhschränke und gerade das, was Sie sagen, ist sehr verbreitet.
Ja, ja, oder die Umzugskartons, die dann nach 3 Monaten immer noch da stehen oder so, das habe ich auch schon alles so miterlebt. Ja, man vergisst halt immer, wenn es dann mal brennt und sollte tatsächlich vielleicht auch das Treppenhaus schon verraucht sein, man sieht dort nichts. Ne? Also man hat nur seinen Tastsinn letzten Endes.
Ja, und wenn es in der Wohnung brennt, viele Leute schließen die Wohnung ab. Ist ja auch richtig. Oder die Haustür unten wird abgeschlossen. Mhm. So, in der Eile nimmt man dann Schlüssel mit.
Nee.
Also, ne, oder allein das Einfamilienhaus. Ne, da wird Abend abgeschlossen, dann legt man den Schlüssel irgendwo hin oder hängt den Schlüsselkasten. Und wenn man dann in Panik ist, ne, wie komme ich raus? Also die erste Frage, die man sich halt stellen muss, auch wenn man Privateigentum hat, okay, jetzt nehmen wir mal an, es brennt. Ne, ich habe meine Heimrauchmelder. Wie komme ich denn am schnellsten schadensfrei mit meiner Familie raus? Weil da haben wir ja kein abgeschottetes Treppenhaus.
Mhm.
Ja, also da sind wir wirklich auf die Heimrauchmelder angewiesen als Frühwarndetektion. Und da muss man halt gucken. Ne? Und wenn man dann erst einen Schlüssel sucht und sich in der Panik, ne, schafft man es dann auf einmal nicht, die Tür aufzumachen. Ne? Und das heißt jetzt nicht, dass man die abschließen soll, aber man muss sich dann schon zumindest mal Gedanken darüber machen, falls was eintrifft. Und das ist aber alles für viele Leute ganz, ganz weit weg.
Mhm. Ja, klar. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es bei mir brennt, ist ja nicht sehr hoch. Und darum habe ich es aus den Augen, aus dem Sinn.
Ne? Wird schon nicht passieren, ja. Genau. Das ist dann so die Denkweise.
Mir fällt dabei noch dieses berühmte Essen auf dem Herd als Brandursache ein. Gibt es da eigentlich Muster, wann sowas passiert? Weil das passiert ja, weiß nicht, alle 2 Wochen einmal in Herden ungefähr, ne? So gefühlt.
Ja, ist aber unterschiedlich, ne? Es gibt Leute, die halt, wo es halt, das Essen hat eine unheimliche Verrauchung auslöst, da macht man das Fenster auf, ne? Da ist eigentlich alles safe. Aber durch die Rauchwolke, die dann aus dem Fenster kommt, sagen dann Nachbarn oder Außenstehende, oh, ich ruf da mal an, da brennt es.
Aber manchmal brennt es ja auch wirklich, ne?
Genau, manchmal brennt es wirklich und ja, da muss man halt dann auch dementsprechend agieren. Ne? Also jetzt nicht, wenn die Fritteuse brennt, ne? Also das Wasser reinkippen.
Kein Wasser drauf, ja.
Ja, das ist auch, auch vor ein paar Wochen erst den Fall, ne?
Ja, ist auch so der Klassiker der Brandausbreitung. Ja. Ne? 1 Liter Wasser, 1700 Liter Wasserdampf. Und wenn das dann in brennendes Öl reingegossen wird, dann spritzt man 1700 Liter, also quasi das Volumen, das spritzt dann durch die Wohnung und dann steht alles in Vollbrand.
Nimmt dann auch die ganzen Fetttröpfchen mit, genau, ne? Und das ist das Gefährliche dann. War ja, wann war am Paschenberg war das, glaube ich, ne? Auch war genau so ein Fall, fängt an zu brennen, dass das Öl im Topf und dann hat die Frau, glaube ich, noch versucht mit Wasser irgendwie und ja, dann ist es genau so gekommen. Übrigens auch bei Kaminbränden, ne? Habe ich mal gelernt.
Ah, genau.
Ja. Da ist es ja ähnlich.
Da macht der Kamin hinterher so dicke Backen, wenn man da zu viel Wasser reinmacht. Ja, das sind so klassische Löschfehler, die man dann begeht.
Das sollte man dann auch tunlichst vermeiden, wenn man selber jetzt einen Kamin hat, nicht einfach einen Eimer Wasser draufkippen, wenn das Ding anfängt zu brennen.
Nein, nein, wenn das Ding anfängt zu brennen, entweder die Feuerwehr rufen oder wenn man da sich nicht sicher ist und das ist noch nicht so dieser akute Eintritt, dann gibt es auch noch einen Schornsteinfeger, den man rufen kann.
Mhm.
Und der nimmt dann oben mal den Besen, kehrt dann mal durch. Also machen
das ist meistens Rust, der sich entzündet? Oder was ist das?
Das können ja viele Sachen sein. Das kann ja der Ruß in Verbindung mit Nestern sein, die Vögel drauf gesetzt haben. Kann verstopft sein.
Komisch, dass Ruß überhaupt noch brennen kann. Ich dachte, der ist im Grunde tot.
Naja. Das können ja auch andere Materialien oben.
Da mit drin sein, ne?
Mit drin sein, ne? Mhm. Also ich weiß, dass der Schornsteinfeger immer regelmäßig guckt, ob irgendwelche Nester in den Kamin gebaut werden.
Und ich glaube auch feuchtes Holz verbrennen oder so, das ist auch so prädestiniert dafür, dass sich Ablagerungen da absetzen im Schacht, ne? Manchmal gehört zu haben.
Es gibt
verschiedenste Fraktionen.
Das kann sein, das ist jetzt aber so nicht mein Thema. Okay. Nicht das Thema, wie so ein Kamin von innen aussieht. Also.
Da gibt es ja auch verschiedenste Faktoren, die da eine Rolle spielen letzten Endes. Aber wo Sie gerade Sachen Feuerwehr rufen oder nicht, ab wann ist denn so der Punkt, wo man auf jeden Fall die 112 wählen sollte? Bleiben wir jetzt beim Brandgeschehen mal.
Also beim Brandgeschehen, wenn man sich unsicher ist, und dann ruft man immer die 112
im Zweifel
an.
Immer, ne?
Im Zweifel immer die 112. Mhm. Weil dafür sind wir dann auch da. Das ist lieber einmal zu viel als zu wenig. Ja, wenn es hinterher nichts ist, dann ist es nichts, muss auch keiner bezahlen, ne? Also das ist immer wichtig.
Ja, das ist ja eine Angst tatsächlich von manchen Leuten, wenn sie jetzt wegen einer Kleinigkeit die Feuerwehr rufen, dass sie dann nachher bezahlen müssten. Aber die Entscheidung trifft ja die Kreisleitstelle letzten Endes, ne? Ob jemand rausfährt oder nicht.
Ja, die Kreisleitstelle fragt ja ab, ne? Und dann sagt, ja, das ist ein Brand, und dann kategorisieren die das in das Meldebild wieder ein und gucken, was für eine Alarm- und Ausrückordnung wir haben, und dann schicken die uns raus. Und hinterher, das ist ja in guter Absicht. Ja. Böswillig wäre zum Beispiel, wenn es einer einen Druckknopfmelder einschlägt, drückt, und den kriegt man noch an der Einsatzstelle. Das wäre dann eine böswillige Alarmierung. Ne?
Der darf dann bezahlen.
Und nicht zu wenig wahrscheinlich.
Ja, da gibt es auch eine Satzung.
Jo.
Also was dann so ein Feuerwehrmann und Feuerwehrfahrzeuge kosten. Ne? Und dann wird die halt dem, sag ich mal, Schuldner auferlegt. Ne?
Mhm. Ja gut, aber wer das so macht, der muss damit rechnen dann. Das ist dann. Kommt sowas häufig vor?
Also, dass wir wirklich jemanden haben.
Nein, aber dass sie rausgeschickt werden und dann stellt sich raus, das war Fake.
Ja, also Schulalarm ist so ein klassisches Ding, ne? Dass einer in der Schule einen Druckknopfmelder eindrückt oder so. Ne?
Klar, verhindert die Klassenarbeit.
Ja, so, ja, aber ansonsten hält sich das wirklich in Grenzen. Ansonsten sind das wirklich Dinge, man muss sich auch immer in die Lage von den Menschen reinsetzen, von den Bürgern reinsetzen, die gucken, die sehen, da ist etwas nicht normgerecht, da rufe ich mal lieber die Feuerwehr, die soll sich das einmal angucken. Wir haben Schlegel auf dem Schlegel- und Eisengelände, da ist ab und zu wird da auch weißer Rauch ausgestoßen, und weißer Rauch, das ist eigentlich immer Wasserdampf, ne? Schwarzer Rauch ist schon ein bisschen bedrohlicher. Da werden wir auch regelmäßig hingeschickt. Kommen wir hin, erklären wir einmal, und dann ist auch gut, dann fahren wir wieder.
Ist da so eine Absauganlage, so eine Grubengasanlage oder sowas? Oder wo kommt der weiße Rauch her?
Das ist wohl, ich weiß nicht, da gibt es noch einen etwas größeren Parkplatz, und da ist wohl ein, ich weiß nicht, ob das ein Abluftschacht ist oder so, das weiß ich nicht.
Ja, da wird mit Sicherheit noch was abgesaugt.
Hat man meistens auf den alten Schachtanlagen, dass da nochmal dann auch was hochkommt, ja. Klar. Wichtig ist, glaube ich, auch nicht den Helden spielen, oder? Weil das habe ich nämlich auch schon so mal miterlebt. Bei mir in der Nachbarschaft hat ein Ladenlokal gebrannt, und der Ladenbesitzer von nebenan ist dann noch mit dem Feuerlöscher rein, obwohl oben schon tiefschwarzer Rauch rausquoll. So Sachen sollte man nicht unbedingt tun, oder?
Nein, also wir haben ja nicht ohne Grund die Ausrüstung, unsere Pressluftatmer, also dass es umgebungsunabhängig ist, dass wir reingehen, wir sind geschult. Und für was? Da ist ja keiner mehr drin. Also ist ja kein Mensch drin. Kein Mensch, kein Tier.
Man denkt dann wahrscheinlich nicht.
Das ist das Eigentum, das ist ja im besten Fall versichert. Und dafür sein eigenes Leben dann aufs Spiel zu setzen, sollte man oder muss man nicht tun. Ja, dann, wir sind ja schnell da.
Und was macht die Feuerwehr eigentlich, wenn es gibt ja eine zunehmende Zahl von diesen Balkonkraftwerken und Solaranlagen auf dem Dach und so. Müssen die irgendwie anders gelöscht werden, anders behandelt werden, oder machen sie da ganz normal Wasser drauf und funktioniert auch wie bei, sagen wir mal, nicht dieser Solartechnik bei Ziegeln oder so, was man sonst so hat?
Also wir haben damals mal viele PV-Anlagen gehabt. Da ist ja dann auch immer so ein Trennschalter bei. Und da hatten wir eigentlich das Problem gehabt, das kann ich mich an einen Einsatz erinnern, in Schärlebeck, da war das ganze Dach voll PV-Anlage. Und dann hat es also im Dach quasi gebrannt, und da kam man von außen nicht dran. Also außen waren die PV-Paneele drüber, und von innen kam man einfach nicht dran. Da hat man noch versucht, mit so einem Einreißhaken die Wände aufzumachen, dass man da an die Glutnester kommt und das dann wegmacht.
Aber das war alles zugebaut.
Das war alles zugebaut, und dann ist hinterher der ganze Dachstuhl also nach und nach verloren gegangen. Bei Balkonkraftwerken haben wir jetzt, glaube ich, bis jetzt noch gar keinen Einsatz in der Form gehabt.
Aber generell sind die Feuer gefährlicher als irgendein anderes Material, oder ist es irgendwie eigentlich wurscht, ob die für Sie jetzt als jemanden, der löschen muss?
Also wir gucken natürlich schon drauf, ob es da elektrische Gefahren gibt. Ja, und ansonsten haben wir da erstmal wenig Berührungspunkte mit gehabt. Also wir haben bis jetzt, glaube ich, noch gar keinen Einsatz mit so einem Balkonkraftwerken gehabt.
Okay, das war auch positiv. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wenn du keine Fragen mehr hast, ich bin soweit wunschlos glücklich. Wie sieht's mir, vielleicht so als Abschlussfrage, wie sieht es bei Ihnen aus? Was wünschen Sie sich für Ihre Feuerwehr noch? Gibt es da was?
Ja, ganz bestimmt. Ich glaube, die Feuerwehrjungs, die wollen immer neue Autos und vielleicht ein paar mehr Kollegen, ich weiß nicht.
Ja, das mit den Kollegen, das ist immer Verhandlungssache. Mhm. Ne? Im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans muss man da schauen.
Aber Sie haben, glaube ich, bei der Stadt Herten gute Fürsprecher. Ich weiß, wir haben ja nur 2 Dezernenten im Moment. Beide sind bei der Feuerwehr.
Das ist ja schon mal nicht, ein Vorteil sein.
Ist ja schon mal nicht schlecht.
Ja, ja.
Der eine Freiwilliger und der andere Rettungssanitäter, ne?
Ja, genau. Trotzdem muss man da genau drauf gucken. Ja, klar. Natürlich wünsche ich mir alles, ne? Da muss ich natürlich auch, werde ich auch von der Lebensrealität eingeholt, ne? Also die Feuerwehr ist ja nicht isoliert zu betrachten, sondern immer im Gesamtkontext der Verwaltung. Wir haben alle zu wenig Leute und da muss man gesundes Mittelmaß finden.
Und ein bisschen was passiert ja auch in nächster Zeit, ne? Rettungswache Nord wird gebaut, dann dieses in Schärlebeck Feuerwehrgerätehaus oder Schärlebeck-Distel.
Genau, so. Das ist dann quasi die Erneuerung, ne? Genau, das andere dann, die Erweiterung.
Genau. Einige Projekte haben wir da in der Pipeline.
Ja,
ne?
Ja.
Wir haben natürlich auch infrastrukturtechnisch bei uns an der Hauptwache, ne? Wir sind auch voll. Ne? Wir haben schon eine Fahrzeughalle jetzt umgewidmet. Da haben wir jetzt eine Zwischendecke reingezogen, das Auto nach draußen gestellt und haben da Spinde reingebracht. Die wurde ja ursprünglich mal für 35 Menschen gebaut. Jetzt sind wir 100.
Wow, so viele schon mittlerweile.
Ja, mit den tariflich Beschäftigten, sag ich mal, die haben wir auch 9 Stück. Da haben wir noch die Auszubildenden, auch nochmal 9. Da merkt man, dass man da an die Kapazitätsgrenze geht. Ja, wir haben einen übersichtlichen Anteil jetzt von Frauen. Das gab es ja damals auch nicht.
Mhm.
Ja, also die Feuerwehr ist ja überhaupt nicht so geschlechterspezifisch aufgebaut gewesen. Da musste man sich dann im Rahmen der Umbaumaßnahmen auch einige Sachen einfallen lassen.
Also extra Umkleide wahrscheinlich.
Umkleide, Spindräume, Toilette.
Ja.
Und da waren schon einige Herausforderungen, die jetzt auch stemmbar waren, aber das ist halt ein Unterschied. Ne? Heutzutage und, sag ich mal, das Gebäude, glaube ich, wurde 84 oder 83 gebaut. Zu der Zeit damals.
Ne? Ja, da hat es noch gereicht. Ja.
Wie kommen Sie mit den Straßen klar? Weil ich weiß zumindest, wenn die Feldstraßenbrücke mal wieder ansteht, was ja bald der Fall ist, dann für eine Vollsperrung. Und wenn die Kaiserstraße gemacht wird, da wird es dann auch irgendwann eine Vollsperrung geben. Also beides solche Hauptachsen, über die Sie dauernd drüber müssen, nehme ich an. Ne?
Auch da zerbrechen wir tatsächlich uns jetzt schon seit einem Jahr den Kopf.
Ja.
Wie wir es am besten anstellen, wie wir die Versorgungsqualität sicherstellen.
Sie dürfen ja keine großen Zeitverluste einfach planen, einplanen sozusagen. Ne? Das heißt, wenn die Straße gesperrt wird, wird wahrscheinlich gleichzeitig gefragt, Moment mal, wie kommt die Feuerwehr klar? Ne?
Ja genau, wir sind ja bei solchen Vorhaben sind wir ja immer mit beteiligt.
Mhm.
Ja, wir sind ja auch mit beteiligt, wenn Straßen umgebaut werden, alleine, dass wir eine Fahrspur für uns frei halten, damit wir hinkommen. Denn der Bürger hat ja auch irgendwo einen Anspruch darauf, schnellstmöglich Hilfe zu erfahren. Ja,
dann machen Sie mal bei Straßen NRW Druck, damit das mit der Feldstraßenbrücke gut wird.
Ja, und wie gesagt, und da müssen wir jetzt Alternativen uns überlegen, wie wollen wir da Rückfallebenen bilden. Und da stehen wir jetzt aber gerade erstmal am Prozessanfang. Da haben wir ja noch 1-2 Jahre Zeit, das dann zu verwirklichen. Ja.
Weil ich wohne auf der anderen Seite der Brücke. Also wenn Sie bei mir löschen kommen, dann bitte auch, wenn
da kommt Schärlebeck auf jeden Fall. Die schaffen es von da.
Okay.
Ja, aber das ist gerade in Herten, glaube ich, auch immer wieder eine Herausforderung, das hinzukriegen. Ich kenne es aus Mahl hier auch. Da waren auch viele Diskussionen zum Thema, wie Baustellen platziert werden, welche Fahrwege frei bleiben und so weiter. Weil die Feuerwehr sagte auch, wir können sonst nicht in der Schutzfrist da sein, in der Mindestanforderung. Und man hat es dann auch irgendwie geregelt, weil es muss ja am Ende sein. Ne? Kommt man ja nicht drum herum.
Ja, und dieses Schutzziel, das ist ja eine Empfehlung und das ist ja auch nicht immer einhaltbar.
Mhm.
Also ob das eine Baustelle ist, klar, wenn eine Baustelle jetzt ein Jahr geht, dann muss man sich natürlich was einfallen lassen. aber Witterungsverhältnisse spielen eine Rolle, die Baustelleneinrichtungen spielen eine Rolle, das Verkehrsaufkommen spielt eine Rolle.
Ja, ne, manchmal also, sind Straßen auch zugeparkt. Ne? Also sie kommen manchmal mit den dicken Autos, nehme ich an, nicht überall einfach so durch.
Ne? Nein, das ist richtig. Ne? Ja. Das ist richtig. Es gibt einige Straßenzüge, da
da ist da es nicht so
wissen
schön.
Wissen wir gerade, Westerholt, altes Dorf, ist so ein klassisches Beispiel.
Ja, oh, da ist selbst ein PKW ist da schon schwierig dabei. Schon
schwierig, ne?
Schieben Sie eigentlich Autos zur Seite oder notfalls auch rammen Sie die zur Seite? Oder
nein.
Was machen Sie?
Ja, wir rammen keine Autos zur Seite.
Angenommen, es brennt irgendwo und 100 Meter davor stehen zwei Autos. Was machen Sie dann?
Ja, wir versuchen die Autos natürlich dann irgendwo zur Seite zu verschieben. Ne, also früher hat man da mal vier Pannschippen unter der Reifen gemacht und hat dann
vier Mann, vier Ecken
und hat dann versucht zur Seite zu in so Extremfällen, wenn so ein paar Außenspiegel dran glauben, dann kann man auch sagen, so pass mal auf, dann ist man auch schon mal durchgefahren.
Ja. Ne? Also ich hätte dafür Verständnis, wenn dahinter Menschenleben in Gefahr sind.
Und ansonsten, wenn sie nicht durchkommen, kommen sie nicht durch. Ne? Also dann nützt es ja auch nicht, wenn sie ihr Fahrzeug kaputt machen und davor fahren. Ne?
Ja, der Schaden entsteht ja nicht nur an dem Auto dann, sondern auch an Ihrem Einsatzfahrzeug.
Ja, genau.
Das heißt im Zweifelsfall Beine in der Hand nehmen.
Genau.
Wenn es wirklich schnell gehen
Beine
müsste.
In der Hand nehmen und dann gucken, wie man den Einsatz davon da aufbauen kann. Ist natürlich auch wieder für uns Worst Case.
Ja, klar.
Aber wir können ja jetzt nicht sagen, ja, dann geht das halt nicht. Ne? Dann.
Tschüss, Feierabend.
Ja. Deshalb also immer schön darauf achten, wo man parken darf und wo nicht. Ich meine, auch ein leidiges Thema in Herten, aber genau aus solchen Gründen auch, damit die Straßen wirklich frei bleiben und sie als Feuerwehr auch überall hinkommen, wenn es sein muss.
Ja.
Gut. Ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind.
Gerne.
Und für die offenen Worte. Und danke, Jochen.
Ja, gerne. Und danke für die Erkenntnis. Und ich werde mit meinen Akkus jetzt nicht mehr ganz so vorsichtig sein.
Und falls das schief gehen sollte, lest ihr das bei uns. Und euch sage ich auch danke fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.